Jetzt muss ich Sie gleich mal enttäuschen, ich spreche heute nicht über Oxytocin. Also ich wollte heute eben über Meditation sprechen, weil wir ja auch nur kurze Zeit haben und werde deswegen über fast nur unpublizierte Daten sprechen. Jetzt lassen Sie mich, ich wollte heute auch einen, sagen wir mal, vielleicht Aspekt abdecken, der, glaube ich, auch in der Meditationsforschung vielleicht noch so am frischesten ist oder so. Das ist das Trainieren von Mitgefühl, also nicht nur Achtsamkeit, nicht nur Entspannung, nicht nur Mindfulness, MBSA oder sowas, sondern eben aktiv das Mitgefühl. Und darüber werde ich vor allem sprechen. Das ist ein Term in der buddhistischen Tradition, was Metta in Pali heißt, liebevolle Güte. Es gibt da auch unterschiedliche Techniken und das sind die Techniken, auf die wir fokussieren. Jetzt möchte ich Ihnen aber erstmal so ein bisschen eine Einführung in die Begrifflichkeiten der sozialen Neurowissenschaft und der Konzepte geben, die ich Ihnen jetzt gleich vorstellen werde. Denn jeder glaubt immer, er wüsste, was Empathie ist oder Mitgefühl oder so. Und dann guckt man in die Texte, die Gelehrten streiten sich. Es gibt eigentlich keine Definition, die Definition dafür. Daher muss man immer sagen, was man selber damit meint. Und dann weiß man zumindest ein bisschen Bescheid. Wir unterscheiden zwischen Schwestern der Empathie. Das können natürlich auch Brüder sein, aber irgendwie hat man dann immer so, Empathie ist dann immer automatisch so was Weibliches. Ich weiß auch nicht warum. Also es fängt sozusagen mit dem, was man emotionale Ansteckung nennt, an. Das ist typischerweise schon da, wenn Babys, also ganz nach ein paar Monaten, wenn Babys geboren werden. Sie kennen es vielleicht so von Krankenhäusern, ein Baby schreit, alle schreien mit. Aber ich habe ein Beispiel dabei, weil ich selbst ein eineiiger Zwilling bin. Das sind Vierlinge und das ist ein Beispiel, was ich besonders liebe, weil es eben ansteckend wirkt. Die sind echt.
That is gonna make you laugh now, buddy.
Also das ist die Ansteckung, von der ich sprach. Und die hören dann auch immer wieder auf und dann geht es wieder los. Und der hat jetzt gerade aufgehört. So. Nun, das ist also ein schönes, weil wir machen jetzt gerade Experimente und haben schon so mit Herrn Kirschbaum auch in Dresden, der Stressforscher ist, Evidenz, dass es zum Beispiel Stress-Contagion gibt, also Cortisol-Contagion, wenn man nicht nur selbst gestresst ist, sondern jemanden zuguckt, der gestresst ist oder auch die Pupille sich verändert, wenn man in das Gesicht eines anderen guckt, der traurig ist und sich die Pupille verändert und auf vielen Ebenen gibt es diese Ansteckung, die ist natürlich völlig unbewusst. Jetzt Ansteckung ist noch nicht Empathie. Für Empathie brauchen wir eine Unterscheidung zwischen uns und dem anderen. Das heißt, ich weiß in der Empathie, dass ich jetzt zwar mit Ihnen in Resonanz trete, Ihr Leiden mitleide, aber es ist nicht mein Leiden, ich weiß es. Und das entwickelt sich bei Kindern immer erst so ab ein Jahr, eineinhalb Jahren. Das ist eine Bedingung für Empathie. Jetzt ist Empathie im Gegensatz zu dem, was die meisten immer glauben, noch nicht was Gutes. Also es ist noch nicht per se was Gutes. Wir sagen immer, wenn man zu viel Empathie zum Beispiel hat, kann das in was man Empathic Distress nennt, ausarten. Das heißt, man hat zu viel Leiden und weiß nicht, wie man damit umgehen muss. Wenn es zu selbstzentriert ist, führt es zu Burnout. In Helferberufen ist das sehr bekannt. Das heißt, man muss die Empathie in das, was dann Compassion oder Mitgefühl oder Sympathy oder Empathic Concern genannt wird, das sind alles Synonyme. Das Wichtige ist, dass man jetzt hier nicht einfach nur noch mitleidet, sondern man transformiert es in dieses eigentlich positive Gefühl von Wärme, von was am nächsten der Liebe kommt oder dieser Sorge um den anderen und diese wirklich klare Motivation, das Wohlwollen des anderen im Auge zu haben und nicht nur sich selbst. Das ist also eine ganze Sequenz, die sich auch in der Entwicklung so nach und nach erst entwickelt und natürlich die Hypothese, dass erst Compassion oder Empathic Concern zu wirklichen prosozialen Verhalten führt. So, jetzt gibt es vor allem in der Neurowissenschaft immer klarere Evidenz, dass es eine andere Route gibt und dass viele Therapeuten zum Beispiel werden eher in dieser Route trainiert als in diesen affektiven Route. Das ist die kognitive Perspektivübernahme, das heißt, sich in die Haut des anderen hineinzuversetzen, aber rein kognitiv, das heißt rein durch einen Inferenzschluss, das Verstehen der Gedanken und Intentionen des anderen, aber nicht durch dieses Mitschwingen in Form von einem Embodied Cognition, also eines Gefühls, das im Körper verankert ist. Auch weil man sich dadurch natürlich schützen kann. Nun hat die Neurowissenschaft gezeigt, dass es diese sehr unterschiedlichen Netzwerke gibt, die dieser Theory of Mind oder kognitiven Perspektivübernahme zugrunde liegen. Das sind diese grünen, also hier, ich lasse Sie mal in Ruhe mit diesen ganzen, wir haben das ja heute schon gehört, TPJ, das ist das, was bei Ihrer Studie quasi gewachsen ist durch den MBSA-Training. Das sind präfrontale Funktionen und diese orangen Blobs hier, da haben wir auch schon gehört, das ist die Insel, das ist meine Lieblingsregion, das ist das, was man interozeptiver Kortex nennt, der registriert sozusagen Körpergefühle und alles, was im Körper vorgeht und ist auch essentiell in Interozeption, aber auch in Gefühlen, subjektiven Gefühlen, Antizipation von Gefühlen zum Körper. Und die entwickeln sich auch in dem Kindesalter zu unterschiedlichen Zeiten. So, jetzt werde ich nur einen ganz kleinen Ausschnitt geben aus der Forschung, die eigentlich zu dieser Meditationsforschung geführt hat. Das war eigentlich in den Anfängen in der Neurowissenschaften überhaupt der Nachweis, dass Empathie im Gehirn messbar ist. Denn Sie werden es nicht glauben, aber die Kollegen sind skeptisch, sehr skeptisch in den Neurowissenschaften. Und am Anfang hieß es noch, man kann es gar nicht messen. Also mussten wir erstmal zeigen, dass die Beobachtung emotionaler Zustände in anderen Personen möglicherweise automatisch zur Aktivierung von Netzwerken im eigenen Gehirn führen, die der Verarbeitung des eigenen Schmerzes zugrunde liegen. Das war die damalige Idee. Und ich zeige Ihnen einen schlechten Film, weil in einer bildgebenden Röhre ist ein Riesenmagnet, kann man keine guten Filme drehen. Nur damit Sie einen Eindruck kriegen. Also was wir gemacht haben, ist Paare in den Scanner zu beten. Die Frau liegt drin, der Mann ist draußen. Am Anfang können sie noch reden. Und da gibt es jetzt Schmerzelektroden hier. Und für eine Sekunde gibt es Schmerz, au, aber keine Folgen. Also ich habe es oft gemacht, ich bin immer noch am Leben. Und dann gibt es diese Pfeile, die auf diese Hände zeigen. Und man kann also jetzt eigenen Schmerz empfinden und messen, was im Hirn passiert, wenn man wirklich Schmerzen bekommt. Und die vergleichen mit den Schmerzen, die ausgelöst werden, also Schmerzen mit der Reaktion, wenn wir wissen, jetzt ist unser Partner im Schmerz, aber nichts kommt in unseren Körper. Nichts in unser Gehirn, es ist einfach nur ein Mitfühlen, die Empathie. Das sind die Happy Hands am Ende, das ist ja doch eine sehr, nicht so gerade wunderschöne Erfahrung, aber unsere Versuchspersonen kommen wieder, also sie sollten nicht denken, dass wir hier viel quälen machen. Und typischerweise, das ist eine Meta-Analyse, die wir gerade publiziert haben, über mehr als 20 Empathie für Schmerzstudien, finden Sie diese, was wir gemeinsame Netzwerke nennen, das ist die Aktivierung von anteriorer Insel und ACC, das ist sowohl aktiviert, wenn wir eigene Schmerzen empfinden, das ist, geht mit der affektiven Komponente von Schmerz einher, als auch wenn wir mit den Schmerzen einer anderen Person empathisch reagieren. Und es muss nicht der Partner sein, das kann auch schon ausgelöst werden durch das Gesicht eines chronischen Schmerzpatienten oder Situationen, wo man Schmerz inferieren kann. Das heißt, es ist sehr leicht auszulösen. So, das waren also frühere Studien, da folgten dann noch sehr viele andere Studien zu zeigen, dass diese empathischen Reaktionen im Hirn moduliert werden können. Zum Beispiel, da ist gar nichts mehr da, wenn wir plötzlich einen unfairen Spieler zum Beispiel Schmerzen sehen, nichts mehr mit Empathie. Also wir können im gleichen Menschen durch kleine, subtile Manipulationen des Laborkontexts die Empathie in was Gegenteiliges umwandeln, was Schadenfreude heißt. Und das prädiziert auch, inwieweit man dann helfen möchte oder nicht. Das sind aber Sachen oder Studien, die ich Ihnen hier nicht zeigen möchte. Was wir jetzt sozusagen untersuchen, ist, wie können wir Empathie, aber viel wichtiger als Empathie, eigentlich Mitgefühl trainieren. Denn die Empathie alleine, habe ich Ihnen ja gesagt, hilft nicht nur. Man braucht sie. Also zum Beispiel Psychopathen haben gar keine Empathie, das ist dann auch nicht gut. Also man braucht sie aber eben nicht zu viel, man muss es in Mitgefühl umwandeln können und wie geht das? Da haben wir ein Forschungsvorgehen, wie immer in der neurowissenschaftlichen Plastizitätsforschung fängt man mit Experten an. Also wir haben ja heute Morgen sehr viele Expertenstudien schon gehört. Das heißt, die Experten in Mitgefühl sind für mich jetzt erstmal buddhistische Mönche, weil sie in der tibetanischen Tradition der buddhistischen Meditationspraxis sehr klare Anweisungen zur Meditationsübung, zum Training von Mitgefühl, liebevoller Güte, Compassion und sowas finden. Ich hätte jetzt sicherlich auch christliche Mönche nehmen können, aber sie sind nicht so laborfreudig, glaube ich. Also zumindest habe ich bis jetzt noch nicht so viele Benediktinermönche gesehen, die mit dieser Freude ins Labor springen, wie die buddhistischen Mönche. Und dann, was uns interessiert in unserem Labor, ist vielmehr nicht, was macht die Experten aus? Das ist sozusagen nur für uns eine Inspirationsquelle. Sondern können wir diese Techniken auch in Leuten trainieren und einüben, die noch nie was von Meditation gehört haben und die das Wort vielleicht sogar komisch finden, wenn man es das erste Mal bringt. Das heißt, wir sprechen oft auch von Training in unseren Annoncen, damit wir niemanden abschrecken. Wir würden gern Leute finden, die eben nicht schon Langzeitpraktizierende sind. Und das ist Susanne Leiberg, Olga Klimetzki, das sind die Postdocs und PhDs, die vor allem für die Daten verantwortlich sind, die ich Ihnen jetzt zeigen werde. Und was wir auch machen, wir explorieren so neue Methoden, also neu, Biofeedback ist uralt, aber das ist Biofeedback mit einem fMRI-Scanner. Das heißt, wir leiten Aktivierung aus Emotionsarealen, die sehr tief im Hirn liegen und mit EEG nicht so leicht erfassbar sind, ab und zeigen sie den Menschen, während sie meditieren. Dann sieht man, wie diese Aktivierung hoch und runter geht. So, das ist jetzt erstmal die Experten. Wo rekrutieren wir sie? Und Sie haben ja schon gehört, Mind and Life Institute, vielleicht ein Begriff für viele. Das ist ein Institut, was vor 20 Jahren oder sogar mehr als 20 Jahren, wahrscheinlich in der Phase, wo Herr Feitel heute Morgen gesagt hatte, alle 70er Jahre war sozusagen der Beginn von dieser Meditationsforschung. Francisco Varela, ein Chilene, der aber in Paris Neurowissenschaftler geforscht hat, hat sozusagen, weil er einen guten Draht zum Dalai Lama hatte, dieses Mind and Life Institute letztlich ins Leben gerufen. Am Anfang war es ganz klein und dann entwickelte sich alle zwei Jahre eine Konferenz, wo sich westliche Wissenschaftler, wie Sie sie hier sehen, also Quantenphysiker, Psychologen, Neurowissenschaftler, in Dharamsala hier mit dem Dalai Lama und vielen Mönchen, das ist der Karmapa zum Beispiel, zum Gespräch erstmal getroffen haben. Und dann hat der Dalai Lama irgendwie, glaube ich, im Jahr 2000 gesagt, so, jetzt Schluss mit Reden, machen. Jetzt müssen wir mal Studien machen und anfangen, das wirklich systematisch zu untersuchen. Das waren die Anfänge, das haben wir ja heute Morgen auch schon gesehen, das ist Francisco Varela noch in den 70ern ein Bild. Da sind sie mit diesen Videokamera und EEG-Equipment in Himalaya gegangen und haben sich die Long-Term-Practitioner der Hindu wirklich im Himalaya untersucht. Hier zum Beispiel während einer Mitgefühlsmeditation das Gesicht aufgenommen, wenn man Videos zeigt von Folteropfern, teilweise sogar Videos von Folteropfern in China, von die er auch noch kannte. Also ein extrem heftiges Material. Ich glaube, jeder untrainierte Geist würde wahrscheinlich Gesichtsausdrücke von Ekel oder Distress, also so Abwehr machen, und er hatte dieses Gesichtsausdruck dieser liebevollen Güte und Compassion, wofür es in unserer Forschung lustigerweise noch gar keinen Namen gibt. Also es gibt diese Gesichtsausdrücke für Basisemotionen, aber es gibt die nicht für Bliss oder Mitgefühl. Das scheint bis jetzt noch nicht erforscht worden zu sein. So, jetzt die Zeiten sind leichter geworden. Das ist Mingyo Rinpoche, nennt man auch Mozart der Meditation, in der EEG-Kappe. Das heißt, jetzt kommen die Mönche nach USA und nach Europa und lassen sich scannen, was natürlich für uns sehr viel einfacher geworden ist. Und das ist Mathieu Ricard, von dem ich vor allem die Daten jetzt zeigen werde. Das ist sozusagen, ich sage immer, mein Lieblingsversuchskaninchen, weil er war selber mal Forscher im Institut Pasteur in Paris und weiß daher, wie wir sprechen, wir Naturwissenschaftler. Und gleichzeitig ist er 40 Jahre in Meditationspraxis bei sehr großen Meistern gegangen und ein, so wie wir zumindest von den Hirnantworten sagen können, ein Meditationsexperte. Und ich habe Ihnen jetzt Mathieu Ricard selbst sprechen lassen, weil ich selbst bin keine Meditationslehrerin. Der spricht ein Französisch, Englisch, Tibetan, also Englisch mit französischem Akzent. Ich hoffe, dass Sie es verstehen können. Aber er erklärt hier in 2-3 Minuten, was eigentlich diese Metta Loving Kindness Meditation ist. Das heißt, ich würde Sie bitten, einfach zuzuhören, den französischen Akzent einfach nicht irritierend zu finden. Und ich hoffe, Sie können es verstehen.
So know that our mind is at least slightly more stable and slightly more clear, we can use it in order to develop what is called in Pali metta, which means loving kindness, some kind of benevolence, or we can call it good heart, pure mind towards others. So how do we generate that feeling? The easiest way is to do it by bringing to the mind someone who is very dear to us, someone for whom this feeling of affection, wishing good, just comes without effort. We don't have to really force ourselves to feel good about that person. So let's imagine someone, it can be, you know, an innocent child. We visualize that child coming to us, running toward us with a big smile, with looking at us, and then we just pet the child's head or hug the child, and we have this natural warmth, overflowing sort of love and affection that is unconditional. We don't try to calculate, to limit that. It just pours from our heart. And this brings a very positive feeling that can fill our mental landscape. Now, when that comes in our mind, in a very vivid and alive way, usually when we feel that, it's something like changes very fast. Something else happens, or we think of something else, and after a few seconds, it's really gone from our mind. Here, what we're trying to do is to nurture that feeling, to sustain that feeling, to let that feeling grow, to let that feeling just fill our mental landscape, and we are trying to maintain it over a little time, during the time or duration of our meditation. And that's how we can acquire that as a way of being, not just by some time thinking about it, but let it soak our mind so that it becomes really part of ourself. So let's bring to the mind a dear person. It can be a child, can be a parent, can be a companion, it can be a small animal, a small, very innocent, nice looking, cute looking animal for which we feel spontaneous sort of feeling of benevolence. May that person feel good. May that person be safe. May that person be healthy. May that person be happy. We don't have to formulate that, but it's incorporated in that general feeling of benevolence. And then we let it, when that feeling is clear, let it grow in our mind. And at some point, if we feel natural about it, we don't necessarily have to maintain that object or that person, just let that feeling grow. If it tends to decrease, then we can revive it by bringing the same object, person or someone else for whom we do feel that spontaneous sort of loving kindness, benevolence and goodwill and very pure intentions. And so let's try to maintain that over time, during the time of this session.
During the time of my talk. Jetzt wissen Sie ja, was Sie zu tun haben. Also wir haben sozusagen diese Metta-Technik angewendet und haben jetzt erstmal Mathieu selbst gebeten, nicht ganz so einfach, was er sonst macht, sondern mit Biofeedback eben zu arbeiten im Scanner und dann nicht nur einfach dieses Gefühl an- und ausschalten, sondern dieses Gefühl regulieren, 30%, 60% Intensität, also wie bei auf einer Herdplatte. Weil es im normalen Leben nicht nur darum geht, ein Gefühl zu entstehen zu lassen oder nicht, sondern eben auch die Emotionen regulieren zu können, wenn man starke Wut hat oder starke Angst, dass man eben lernt, das zu regulieren. Und daher haben wir sozusagen zwei Aufgaben in eine gepackt und haben also Mathieu nicht nur gefragt, in drei unterschiedliche Compassion States zu gehen, wo also eigentlich immer das zugrunde liegende Gefühl das gleiche sein sollte, dieser Liebe, dieser liebevollen Güte. Manchmal stellt man sich nur jemand Leidenden vor, manchmal stellt man sich jemand vor, wie was er gerade beschrieb, also ein Baby oder übrigens dieses Metta-Praxis wird natürlich viel schwieriger. Man muss, nachdem man sozusagen am einfachen Objekt gelernt hat, muss man diese liebevolle Güte ausdehnen für Leute, die man nicht kennt, für Leute, die man nicht mag und langsam für die Welt, für größere Zirk, für diesen Raum und so weiter. Das gibt also Stufen dieser Praxis. Und was wir dann identifizieren konnten über viele Tage hinweg, sehr reliabel, ist ein Netzwerk, was wir jetzt immer dieses Compassion-Netzwerk nennen im Hirn, weil wir das immer wieder sehen. Sie werden sagen, na klar, muss es ja wahrscheinlich eine Abbildung haben, aber Sie können mir glauben, meine Kollegen in den Naturwissenschaften haben nicht das Gefühl, dass man Liebe abbilden kann und dass man sowas wie Compassion überhaupt studieren sollte. Das heißt, es nützt, wenn man zeigen kann, dass es sehr reliabel ist, immer wieder da ist und auch immer wieder sichtbar ist. Und das ist hier die Insula wieder und dann dieses Striatum. Wir haben ja vorher gehört, das ist jetzt natürlich, wir sollten eigentlich unsere Forschungszweige zusammenlegen, weil wir haben das Problem, dass wir nicht wissen, welche Neurotransmitter darunter liegen. Es könnten Dopamin sein, aber auch Oxytocin und Morphin, weil das Striatum vollgespickt ist mit beiden. Das heißt, wir müssen, da musste ich Sie nochmal fragen, haben Sie dann PET mit denen gemacht? Machen wir nachher, ja. Auf jeden Fall... Dieses Netzwerk ist also von diesen Experten immer da gewesen und das ist eine Studie von Antoine Lutz in Richie Davidson Lab in Madison. Der hat sich gleich 5 dieser buddhistischen Experten, 5 Szenen angeguckt und mit Kontrollen verglichen und auch dieses Netzwerk letztlich gezeigt, Insular Medial Orbital Frontal Striatum, und auch gezeigt, dass die Experten, wenn sie gesagt haben, diese Meditationsblöcke waren richtig gut, dann viel stärkere Aktivierung gezeigt haben, als auch die Experten manchmal Flauten haben und sagen, so, da war ich jetzt gar nicht dabei. Und das haben sie subjektiv angegeben und das korreliert eben mit diesen Signalen. Ich weiß nicht, ob ich noch genug Zeit habe. Das ist nur, um Ihnen Eindruck zu geben. Wir müssen uns immer einfallen lassen, wie kann man jetzt Verhalten im Labor abfangen, ob dieser Mensch auch ein besserer Mensch wird. Also ob Mitgefühlstraining jemanden auch prosozialer macht, altruistischer. Weil es wäre ja schade, man hat ja den Buddhisten oft vorgeworfen, na dann sitzt ihr da in eurer Höhle und meditiert und dann habt ihr da Endorphine und euch geht's gut und Nirvana und ihr wollt euch überhaupt nicht mehr bewegen und was seid ihr dann für die Welt? Nutzlos. Und da ist ja die christliche Tradition irgendwie anders, die sagt ja, übt Mitgefühl durch Aktion und nicht durch Hocken, Sitzen. Gut, jetzt wollten wir zeigen, dass also Mitgefühlstraining letztlich auch zu einer Verbesserung des prosozialen Verhaltens führt, ohne die Leute zu fragen, würden sie jetzt nach einer Woche Mitgefühl mehr spenden? Weil das ist natürlich ein bisschen blöde, wenn man da eine Woche lang mitgemacht hat, dann sagt man, klar, spende ich mehr. Das heißt, wir haben so eine Aufgabe entwickelt, die ganz gut funktioniert hat, den nennen wir Pac-Man oder Zürich Post-Social Game, weil der in Zürich entwickelt wurde und da hat man so Pac-Mans. Und das ist zwar ein richtiges Kinderspiel eigentlich, aber Sie können sich nicht vorstellen, die Erwachsenen sind voll drin. Da muss man mit Zeit, da läuft eine Uhr, Schätze erreichen hier und man kriegt das Geld dann auch wirklich ausgezahlt. Das heißt, man hat dann sehr viel mehr Geld in der Tasche, wenn man das schnell macht. Und dann spielt ein anderer Spieler mit, aber man hat eigentlich mit dem gar nicht viel zu tun. Und dann gibt es Tore und Schlüssel und Regeln und Spiel und so weiter. Und dann ist das Wichtige, manchmal fallen Tore bei dem anderen Spieler drauf. Und wenn man jetzt aufmerksam den anderen auch mit im Auge hat, dann könnte man sehen, dass der gleich sterben wird, weil er keinen Schlüssel mehr hat für den Tor. Aber man selber hat noch einen Schlüssel. Das heißt, man könnte ihm helfen, aber es wird ja überhaupt nicht instruiert. Das heißt, es muss spontan kommen, diese Idee. Das ist nicht etwas, was mit in dem Spiel eigentlich mitgegeben wird. Das heißt, wir haben das so gebaute Spiel, dass man unterscheiden kann zwischen Faktoren, die helfen beeinflussen. Das eine ist, ich helfe dir aus reinem Altruismus. Ich weiß, du wirst mir nicht mehr helfen können. Es gibt keine Reziprozität. Dann gibt es Spielzüge, wo der andere mir geholfen hat und ich aus einer sozialen Norm quasi das erwidere, das heißt Reziprozität. Dann haben wir die Kosten variiert. Also manchmal ist das Helfen damit verbunden, dass man sein Leben geben muss und selbst sterben kann. Also im Spiel alles, aber die Leute nehmen es ernst. Und die niedrigen Kosten, da man verliert nur Zeit. Und dann haben wir einen dritten Faktor. Entweder dieser andere Spieler fängt an zu weinen, also das sind alles akustische Signale und Distress Cues zu zeigen oder eben nicht. Das heißt, das sind wirklich erste Befunde zum Mitgefühlstraining. Alle noch nicht publiziert. Und die scheinen anzudeuten, dass man auch noch im Erwachsenenalter Mitgefühl und prosoziale Motivation durch eine bestimmte jetzt hier Meta-Praxis trainieren kann. Und dass bereits ein relativ kurzes Training, das ist wirklich ziemlich kurz gewesen, doch sehr große positive Effekte sowohl auf das subjektive Wohlbefinden als auch auf funktionelle Veränderungen im Gehirn und auf Verhalten haben können. So, jetzt wollte ich aber ein bisschen kritische Gedanken auch noch bringen. Wir haben ja schon gehört, das hatte ja Herr Professor Ott auch schon gesagt, wir brauchen Längsschnittstudien. Das heißt, welche wirklichen Langzeitwirkungen solche Trainings haben, auf Verhalten, aber auch auf Gesundheit und wie langlebig die wirklich sind und wie oft man trainieren muss und wann das wieder aufhört, wenn man aufhört zu trainieren und welche strukturellen Veränderungen, jetzt nicht bei Experten, das wissen wir, da haben wir ja die Zusammenfassung von Herrn Ott heute Morgen gesehen, sondern auch bei naiven Leuten, die vorher nie trainiert haben, ja, in Längsschichtstudien, was die für wirkliche Langzeitveränderungen haben, das wissen wir einfach noch nicht. Ich glaube, weder im Bereich von Aufmerksamkeit noch im Bereich von Mitgefühl. Das heißt, wir brauchen Langzeitstudien und die bestenfalls auch mehr als 1 bis 6 Wochen sind. MBSA, was ja am meisten erforscht wurde, ist immer 6 Wochen meistens, 6 oder 8 Wochen, manchmal im Richie Davids Lab oft 6, also manchmal gibt es die verkürzte Version. Und ich denke, es wird Zeit eben, ich habe gehört, 1 Jahr und wir machen auch eine 1-Jahres-Studie, ich erzähle Ihnen gleich ein bisschen was davon. Und die ersten Befunde weisen auch darauf hin, dass eben nicht jeder profitiert von so einem Training. Und es gibt Berichte von einem Kollegen und Freund von mir, der Compassion-Based Therapy, Paul Gilbert, in England entwickelt, dass er sagt, gerade, das ist das, was Sie vorher erzählt haben, was wir hier trainieren, oder das ist die Hypothese, ist das Attachment-System, das ist das Bindungssystem, das ist Ihr System C. Also nicht das Dopamin-Wanting und das Angstsystem, sondern das ist dieses Bindungssystem, und wenn das verletzt wurde sehr früh, was bei vielen Leuten verletzt wurde, nicht nur die Leute denken, ach ja, bei anderen, die sind so pathologisch. Also es gibt unsecured attachment in Amerika, 50% der Bevölkerung, jeder zweite. Also es ist nicht, und dann natürlich mehr oder weniger stark oder nicht. Aber wenn dieses Bindungssystem sehr früh verletzt wurde, weil man nicht genug Liebe bekommen hat und so, ist es sehr schwierig für die Person, erstmal Mitgefühlstraining zu akzeptieren, einfach so. Weil dieses Mitgefühlstraining direkt an dieses Attachment-System geht, was letztlich das Potenzial hat, dieser Liebe und dieser Beruhigung und dieses Oxytocin auszuschütten. Aber man muss das erstmal wollen und rankommen. Das heißt, es geht nicht mit jedem gleichermaßen schnell und gut. Und da muss Forschung einfach noch ein bisschen mehr tun. So, und dann wollte ich auch noch sagen, weil ich zurzeit sehr viel Presse mitbekomme und auch Bücher, die von Autoren geschrieben werden über die ganze Welt, Meditation hilft irgendwie und wir wissen alles schon und so. Und ich meine, aus der Perspektive zumindest einer Neurowissenschaftlerin ist die Meditationsforschung im Vergleich zu anderen Forschungszweigen wirklich in der Kinderschuhen. Auch wenn wir gesehen haben, ab 2000 geht es hoch, das ist im Vergleich von der absoluten Anzahl an Publikationen, die man jetzt in Vision Neuroscience oder Gedächtnis hat, winzig. Das heißt, wir sind echt am Anfang und noch in den Kinderschuhen und da ist noch ein langer Weg, bis wir wirklich wissen, was da genau alles passiert. Und auch wenn das Wort Meditation immer einfach nur so, das ist ein bisschen wie wenn man sagen würde, ich bin in der Sportforschung, Sport wirkt. Ganz egal, ob es jetzt Tanzen oder Tennis oder Yoga oder so, dass man da ein bisschen differenzierter wird. Weil ich denke, es gibt eine Gefahr für die Forschung, die jetzt auf so gutem Weg ist und auch wirklich, glaube ich, ernst genommen wird, dass wenn man zu oft und zu schnell und unhinterfragt lediglich positive Ergebnisse berichtet, so hey, super, dass es dann wieder einen Schlag zurückgeben wird und wieder diskreditiert wird. Und daher mahne ich immer zur Vorsicht in der Berichterstattung, denn von meiner eigenen Erfahrung mit Kollegen, wenn ich die spreche, sind wir öfter am Telefon und sagen, du hattest bei dir nicht funktioniert, bei mir auch nicht funktioniert, aha. Aber das publizieren wir natürlich nie, weil das nennt man Null-Finding, das will keiner wissen. Aber es gibt vieles, was Meditation nicht bewirkt. Also wir sprechen hier immer, was es bewirkt, aber es gibt auch vieles. Es ist nicht ein Rundumschlag, das will ich damit sagen. Und das ist, glaube ich, einfach wichtig. Aber jetzt, um positiv zu enden, wollte ich doch noch eine Langzeitstudie ankündigen, die in Berlin und Leipzig stattfinden soll mit Max Planck. Und das ist ein europäisch gesponsertes Millionenprojekt für eine Langzeitstudie über 1 Jahr und die wird 2011, 2012 anfangen und da werden mehrere Retreats dabei sein, tägliches Üben, wöchentlich einmal die Gruppe, entweder in Leipzig und in Berlin, Erfassung von Veränderung Gehirn in Leipzig, da stehen meine Scanner, habe ich noch nicht in Berlin, aber dann tägliches Üben zu Hause mit lauter so lustige Technik und dann eben auch die Erfassung Stressreaktivität, Immunsystem und unterschiedliche Verhaltensmaße. Also wer Lust hat, da mitzumachen, Matthias Bolz kontaktieren und wir werden Ihnen da mehr Informationen geben. Und dann wollte ich auch noch eine Ankündigung machen, dieses Mind in Life Institute, von dem ich erzählte. Für diejenigen, die Lust haben, über den Teich zu fliegen, das ist nämlich in Amerika, wird es 2012 eine der größten, glaube ich, internationalen Konferenzen zur Contemplative Science geben, die jetzt gerade organisiert wird. Das heißt, da kommen auch Contemplative Practitioner von der ganzen Welt zusammen. Also nicht nur Tibetanien und Zen und so, sondern es wird versucht werden, wirklich über alle Traditionen von Contemplative Science reinzuholen, Kliniker reinzuholen, Grundlagenforscher und dann Balance zu finden. Und ich denke, das wird ein ganz schönes Ereignis, auch als vielleicht Weiterführung dieser Konferenz. So, ich danke allen Leuten, die dieses Programm unterstützt haben, meiner Gruppe. Und das ist das neue Institut in Leipzig, falls Leute mitmachen wollen. Und ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.